Im Grunde ist der Paragraph nur minimal verändert worden, aber in seinem Grundsatz bestehen geblieben. Der Grundsatz bedeutet Ärzte und Ärztinnen, die informieren zum Schwangerschaftsabbruch, machen sich strafbar für Geld- oder Gefängnisstrafe. Das Einzige, was jetzt erlaubt ist, demnächst mit dem neuen Gesetz, ist, dass Ärzte sagen dürfen, dass sie Abbrüche machen, aber darüber hinaus dürfen sie keine Inhalte in die Öffentlichkeit geben. Und das ist völlig absurd, weil es ja dann eine Seite geben soll, eine offizielle Seite, wo dann diese Informationen draufstehen sollen. Und wir Ärzte dürfen dann sagen, ja, auf dieser offiziellen Seite finden Sie Informationen, aber wir dürfen Ihnen diese Informationen nicht geben. Das ist ja völlig absurd.
Was bedeutet das denn auch für Personen, die einen Abbruch durchführen wollen, wenn sie sich jetzt an eine so offizielle Stelle wenden müssen und eben nicht direkt bei Ärztinnen?
Also die Situation für die betroffenen Frauen, und das ist ja für die ich ja mich einsetze jetzt, dass sich die Situation endlich mal verbessert. Die Situation ist die, dass sie durch dieses Schweigegebot, was den Ärzten auferlegt wird, immer wieder auf diese verheerenden Seiten der Abtreibungsgegner gelangen. Das ist ja erlaubt. Also diese Stimmungsmacher, diese Panikmacher, diese blutigen Seiten, ja, die den Holocaust verharmlosen, die sind erlaubt. Und Frauen geraten auf der Suche nach Informationen, auf der Suche nach Adressen auf diese Seiten. Und sie können sich aber bei den Ärzten nicht informieren. Das heißt, sie sind dann jetzt irgendwie auf Listen angewiesen oder Callcenter. Also da gibt's dann so eine Telefonnummer, wo man dann anruft. Das ist ja nicht das. Frauen möchten ja gerne in der Anonymität bleiben und wollen eben erstmal auf eigene Faust recherchieren. Wie man das heute macht, wenn man irgendein Problem hat, geht man ins Internet und versucht erstmal Informationen zu bekommen. Und genau dieser Weg bleibt den Frauen nach wie vor verwehrt.
Welches Menschen- oder auch welches Frauenbild steckt denn eigentlich hinter diesem Gesetz und auch gegen diese eigentlich jetzt nicht wirklichen Veränderungen des Paragraphen 219?
Ja, sowohl das Frauenbild als auch das Arztbild ist ja, dass man denen nicht eine eigene Entscheidung zutraut, dass man misstrauisch ist. Die könnten irgendwie Blödsinn machen, wenn man da als Staat nicht mal einen Finger drauf hält. Ja, Frauen könnten sich durch Werbung, was ja absurd ist, niemand von uns hat geworben, niemand von uns will werben. Wir haben sowieso alle die Praxen viel zu voll, weil es eben zu wenig Ärzte gibt. Da würde keiner auf die Idee kommen, auch noch zu werben. Aber es wird uns unterstellt, wir würden werben und damit wird den Frauen unterstellt. Und das ist das wirklich Schmerzhafte. Sie würden sich durch Werbung zum Abbruch verleiten lassen. Und das ist so eine völlig absurde Vorstellung und geht ja völlig an der Lebensrealität von ungewollt schwangeren Menschen vorbei, die ja doch in der Regel in einer schwierigen Situation stehen, es niemals leichtfertig machen und sich oft sehr, sehr schwer tun. Und das ist einfach nochmal, ja, wie so ein Dolchstoß. Also das ist für so eine betroffene Frau sehr, sehr entwürdigend, ja. Und entmündigend natürlich sowieso. Also eine Frau weiß ganz genau, ob sie ein Kind großziehen kann oder nicht. Wer denn sonst? Also Frauen ziehen ja Kinder groß und ein Großteil Frauen ist alleinerziehend. Die haben wenig Geld. Ja, die Armutsrisiko für eine Frau, die sich entscheidet, alleine Mutter zu werden, ist ja erhöht. Das wissen doch alles Frauen. Das erleben Frauen. Die wissen ganz genau, wie das Leben geht und sie wissen auch, wie es geht, Mutter zu werden. Weil die meisten Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch haben, sind ja bereits Mütter.
Es gibt da so ein 5-Punkte-Papier der Bundesregierung zu dem Paragraph 219a und darin wird auch eine Studie vorgeschlagen zu psychischen Problemen nach einem Schwangerschaftsabbruch. Und es gibt aber ja auch zahlreiche Studien und alle kommen eigentlich eher zu dem Ergebnis, Risikofaktor ist jetzt nicht der Eingriff selbst, sondern eben auch eine wahrgenommene Stigmatisierung gesellschaftliche. Wie ist diese Forderung einzuordnen?
Ja, das ist eine Forderung direkt aus der Lebensschützer-Ecke. Das ist auch wörtlich so übernommen worden. Und es heißt ja eben auch nicht psychische Folgen, was der wissenschaftlich richtige Ausdruck gewesen wäre, sondern seelische Folgen. Das würde man wissenschaftlich so nicht nennen. Und es gibt eben ganz viele Studien weltweit auch zu dem Thema. Und die Abtreibungsgegner versuchen ja seit vielen, vielen Jahren auch so die Diskussion und den Diskurs zu bestimmen. Und in Deutschland gelingt ihnen das auch deswegen, weil ja die Fachleute, so wie wir, nicht reden dürfen. Also uns werden ja Informationen verboten, sodass eben sehr einseitig dieses Wissen also es ist ja kein Wissen, es ist ja Glaube, was da vermittelt werden soll, vermittelt wird. Und da geht es immer um dieses Post-Abortion-Syndrom, ja, dass man also sagt, Frauen, die einen Abbruch haben, die leiden nachher ganz fürchtlich, werden alle krank. Ja, und das lässt sich eben nicht beweisen, schon seit Jahrzehnten lässt sich nicht beweisen. Und ich weiß nicht, warum man dafür jetzt nochmal für 5 Millionen eine Studie machen muss. Ich habe heute nur mal kurz ausgerechnet, wenn ich den Ärzten die Leistung des Spirale-Legens bezahlen würde und eine normale Kupferspirale von 40, 50 Euro geben würde, dann könnte ich 100.000 Frauen eine Spirale legen, ja, von diesem Geld, wenn Sie das mal hochrechnen, und die hält dann 5 Jahre. Das ist zufällig genau die Zahl von den Abbrüchen, die wir im Jahr haben. Und das ist der Hohn, ja. Also wofür da Geld ausgegeben wird, ja. Und wofür das Geld eben nicht ausgegeben wird. Und ich hatte zufällig heute 2 Frauen hier, die sich eben die Spirale nicht leisten können. Und das ist die Realität, die ich täglich erlebe. Und dann kommt da so eine Studie, die ganz klar aus einer ideologisch-fundamentalistischen Ecke kommt, die mit Wissenschaft überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ja, also wir haben eine Weltgesundheitsorganisation. Und da kann man sich mal hinbegeben auf so eine Seite und mal gucken, was gibt's denn für Studien. Und dann sehe ich auf der anderen Seite immer die Not und dass eben Verhütungsmittel für manche Frauen auch nicht bezahlbar sind. Ja, und dann kommt so ein Herr Spahn, Gesundheitsminister, und dann wird eben die Pille bis 22 bezahlt. Aber die meisten Frauen sind zwischen 25 und 35, die Abbrüche machen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und das ist unseriös.
Was ist denn Ihrer Meinung nach die Aufgabe von Ärzten und Ärztinnen in Bezug auf die Debatte um Abtreibung?
Eigentlich ist es ja nicht Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte, eine politische Debatte zu führen. Die primäre Aufgabe von Ärztinnen und Ärztinnen ist, die Menschen zu versorgen oder die Patienten zu versorgen. Dass wir jetzt gezwungen sind, und das sind ja nicht nur ich, es sind ja ganz viele Ärzte in Deutschland, die sich jetzt zu Wort melden, um zu sagen, die Situation ist prekär und der Staat hat eine Aufgabe, nämlich uns und die Patientinnen zu schützen. Der muss Schutzzonen einrichten. Dass wir jetzt gezwungen sind, uns da öffentlich zu melden, das ist ja schon absurd, weil wir im Grunde eine Staatsaufgabe übernehmen. Eigentlich müsste der Staat das tun und sich darüber Gedanken machen, aber das tut er in Deutschland nicht. Das ist eigentlich schon ein Skandal.
Mir kam jetzt gerade noch, auch in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten spielt ja Abtreibung kaum eine Rolle, außer vielleicht auch auf so einer medizinethischen Ebene. Genau. Und wie aber Abtreibungen tatsächlich durchgeführt werden, das wird kaum an Universitäten und Unikliniken gelehrt. Und in manchen Städten lernen deswegen jetzt Medizinstudierende auch in ihrer Freizeit eben an Papayas, wie Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden können. Was sind denn Ihre eigenen Erfahrungen auch gewesen in Ihrer Ausbildungszeit? Inwiefern hat sich das gewandelt oder ist es eigentlich gleich geblieben und wird dem auch irgendwie entgegengewirkt?
Also in meiner Ausbildungszeit kam das nicht vor. Bei den meisten kam das nicht vor, die in der Gynäkologie-Ausbildung gemacht haben. Haben je nachdem, ob sie in einem Krankenhaus waren, wo eben Abbrüche gemacht wurden, das dann auch eben mitbekommen oder auch nicht. In der Ausbildung hat es viel damit zu tun, dass wir den Paragraphen 219a haben und dass der eben zu dieser Rechtsunsicherheit geführt hat, dass eben auch Dozierende sich nicht getraut haben, über die medizinischen Aspekte eines Abbruchs zu sprechen, aus Angst angezeigt zu werden. Und es hat auch Anzeigen von Studierenden gegen Dozenten gegeben in Deutschland, so dass ich das gut verstehen kann, dass sie das dann zur Sicherheit nicht, also sie haben das zwar im Lehrkatalog, im Lernziehkatalog, dass man es nachher wissen soll, aber sie lernen es nicht. Das ist natürlich absurd. Und die Studierenden, das sind die Medical Students for Joyce, die damit begonnen haben, haben diese Methode, die ursprünglich aus San Francisco kommt, wo man eben Assistentinnen und Assistenten das beibringt über die Papaya-Workshops, die haben das übernommen für Deutschland und haben sich die selber organisiert. Und ich war selber auch schon in Marburg an einem Papaya-Workshop dabei. Und das kommt jetzt in mehreren Städten, dass Studierende sich das selbst organisieren mit dem ganzen Hintergrundwissen, medizinischen, über den Schwangerschaftsabbruch. Und ich denke, das ist ein guter Weg in die richtige Richtung. Und irgendwann werden die Unis das auch aufnehmen.
Ja, und Sie praktizieren eben als Ärztin, Sie haben sich aber eben auch dafür entschieden, auf dem Rechtsweg gegen eine Anzeige, die gegen Sie vorlag, vorzugehen. Und Sie stehen seitdem eben auch sehr stark in der Öffentlichkeit. Was bedeutet das denn für Sie? Welche Reaktionen erfahren Sie auch?
Also überwiegend sind das wirklich sehr positive Reaktionen, dass ich immer wieder bestätigt werde, dass ich weitermachen soll. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe ist, die ich da übernommen habe, nämlich für diese Frauen und für das Informationsrecht und die Meinungsfreiheit in der Demokratie einzutreten. Und da sind sehr, sehr viele auch ganz anrührende Zuschriften drunter, wo Frauen ganz schwierige Erfahrungen gemacht haben, gedemütigt worden sind, ihre Wege nicht gefunden haben, die Adressen nicht gefunden haben, 2 Wochen lang in Kliniken, Praxen angerufen haben, immer wieder beschimpft worden sind. Alle diese Zuschriften zeigen mir, dass es wichtig ist, dass wir darüber reden und das Tabu brechen. Und dann kommen natürlich auch die anderen, die versuchen mit ganz viel Macht, Gewalt und Hass ihre Frauenbild und ihre Meinung über das Thema ja durchzusetzen und mit Morddrohungen kommen. Und das ist natürlich sehr unschön. Und dann stehen die auch hier vor der Praxis und beten und was die so alle machen. Das ist ein verschwindend kleiner Teil der Bevölkerung, aber er ist natürlich sehr aktiv, sehr laut und hat eben zum Teil auch eine Lobby international, die man nicht zu gering einschätzen darf.
Nun ist dieser Gesetzesentwurf beschlossen worden im Februar, über den wir jetzt auch sprach, über den Paragraphen 219a. Zumindest die Linkspartei und die Grünen und die FDP wollen das neu beschlossene Gesetz so nicht stehen lassen und sie prüfen eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Halten Sie denn einen Umwurf dieses Gesetzes in naher Zukunft für realistisch?
Naja, ich bin angetreten, die Informationsfreiheit für Frauen durchzusetzen. Und ich habe von Anfang an gesagt, das werde ich auf politischem und juristischem Wege versuchen. Und wenn ich das nicht für realistisch halten würde, würde ich den Weg nicht gehen. Und mein Ziel ist ja das Bundesverfassungsgericht. Und falls, dann habe ich immer noch später eine Option beim Europäischen Gerichtshof.
Wollen Sie für den 8. März, für den Feministischen Kampftag, noch etwas ins Radio tragen?
Ich finde es toll, dass weltweit Frauen diesen Tag feiern, dass sie streiken, dass sie sich für ihre Rechte einsetzen. Und in Deutschland gibt es viele Bereiche, in denen Frauen kämpfen und ich bin an ihrer Seite. Und ich finde es natürlich auch richtig, dass Frauen jetzt für ihre Rechte und ihre Würde zum Schwangerschaftsabbruch sich einsetzen und dafür bundesweit auf die Straße gehen.